Ja, das war ein schwedisches Jugendchorlied aus den 80er Jahren. Und ich habe damals auch im Jugendchor gesungen. Bei diesen schwedischen Liedern, da war der Tenor immer so hoch gesetzt. Also ich habe ihn noch im Kopf, aber das war mal ganz schön schwierig. Da muss man in die Kopfstimme gehen. Anders ging das nicht. Genau. Ja, also ein ganz altes Lied sozusagen. Also wenn ich mir mal vorstelle, das Lied ist jetzt so vielleicht, ja, 40 Jahre alt, ne? Und also wenn ich als Kind denke, die Lieder, die 40 Jahre alt waren, das war graue Steinzeit, also das war jetzt, genau. Aber okay, dann kommen wir mal wieder zum Thema, also es ging ja auch um Nachfolge, genau, und jetzt ist ja, wer von euch weiß, wer das ist? Ja, ihr wisst es schon hier, ja? Das ist der österreichische Verhaltensforscher Konrad Lorenz, die Biologen wissen das auch, er beschäftigte sich mit Graugänsen. Diese Graugans hier, also die hier so ihm gegenüber ist, die heißt Martina. Sie war 1935 die erste Gans, die unter seiner Obhut erbrütet und auf ihn hingeprägt wurde. Also das erste Lebewesen, das Martina sah, nachdem sie aus dem Ei geschlüpft war, war Konrad Lorenz gewesen. Und insofern war für Martina klar, dass Konrad Lorenz ihre Mutter war. So ist das bei den Graugänsen. Und sie folgte ihm überall hin und her und interessanterweise immer auf genau den gleichen Weg, den Konrad Lorenz nahm, ungefähr so ähnlich, wie das auch eben hier ablief. Einmal, als sie schon größer war, blieb sie zurück. Konrad Lorenz ging einen Bogen, also auch ungefähr so wie hier, und dass er dann sozusagen hier zu stehen kam. Und sie war da hinten und sie lief dann so ganz genau lang und dann merkte sie, Mensch, eigentlich, ich will ja zu ihm hin und ich könnte hier abkürzen. Und sie ging dann auch so ein paar Schritte so in die Richtung, also nicht zu mir, sondern zu Konrad Lorenz, um den Weg abzukürzen. Aber dann bekam sie irgendwie Angst vor der eigenen Courage, ging wieder den gleichen Weg zurück und dackelte dann doch ganz genau den gleichen Weg hinter ihm her. Und ja, also Nachfolge bei Graugänsen ist natürlich eher so eine Sache, das hat mit Prägung zu tun. Das geht auch automatisch, das würden wir uns vielleicht auch manchmal wünschen, dass es unserem Glauben auch so automatisch geht. Aber bei uns ist es komplizierter. Das hat bei uns nichts mit Prägung zu tun, sondern unsere Entscheidung, Christus nachzufolgen, ist eine freiwillige. Wir folgen der Einladung Jesu, seinem Ruf, dem Folge mir nach. Wir folgen seinen Fußstapfen, insofern hier auch nicht zufällig gewählt, die Fußstapfen. Und ja, wie gesagt, wir mögen manchmal vielleicht ein bisschen neidisch auf die Graugänse schauen. Meine Beobachtung ist, wir tun uns schwer, ebenso bedingungslos Jesus nachzufolgen, wie die Graugans Martina Konrad Lorenz nachgefolgt ist. Martina hat ihre Mutter Konrad Lorenz nie in Frage gestellt. Bei uns sieht das anders aus. Und unsere Entscheidung, Jesus nachzufolgen, ist keine Entscheidung, die wir einmal ein für alle Mal treffen. Im Grunde treffen wir sie immer wieder neu, weil wir haben immer wieder die Möglichkeit, nach jedem Schritt dann halt doch noch einen anderen Weg zu gehen. Und so wie wir in der Schriftlesung gehört haben, geht es nach unserer Entscheidung, dem Ruf Jesu, die Nachfolge zu folgen, ihm gehorsam zu sein. Also dann geht es sozusagen immer noch darin, Jesus sagt, bleibet in mir. Ja, das ist die Entscheidung, die wir treffen, bei ihm zu bleiben. Aber es ist klar, das ist leichter gesagt als getan. Und darum ist es nicht weiter erstaunlich, dass das Thema der Nachfolge Jesu in den Evangelien und den Briefen einen sehr breiten Raum einnimmt. Und auch heute in der Predigt geht es um Nachfolge mit einem Text aus dem Epheserbrief. Es geht im übertragenen Sinn darum, wie wir am Weinstock bleiben. Manchmal ist in der Bibel die Frage nach der Nachfolge ja eine sehr persönliche, eine individuelle. Also Jesus sagt einmal, was geht dich das an, folge du mir nach. In den Evangelien ist es ganz oft so, dass Jesus einzelne Menschen in die Nachfolge ruft. Das ist eine Entscheidung, die jeder Einzelne trifft. Im Epheserbrief ist das Thema der Nachfolge in die christliche Gemeinschaft der Gemeinde eingebettet. Und ich denke, diesen Aspekt, dass Nachfolge auch eine Sache der Gemeinschaft ist, dass wir nicht alleine unterwegs sind, den können wir heute gut gebrauchen in einer Zeit, die eigentlich ja dazu neigt, immer weiter auseinander zu driften. Vor allem in Epheser 4 geht es um die Nachfolge. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Sunny war, zitierte während des Bibeltages einen Vers aus dem 4. Kapitel. Du erinnerst dich. Und sofort standen mir einige Aussagen des Kapitels vor Augen. Und beim Nachdenken über diesen Sonntag, gemeinsam mit Rainer Weste, als sich das Thema Nachfolge rauskristallisierte, stand dann sehr schnell dieser Text im Raum. Ihr habt sicherlich schon Predigten über Teile des dieses Kapitels gehört, Kapitel 4. Um uns einen neuen Zugang zu ermöglichen, lese ich heute den Predigttext nach der Übersetzung Das Buch von Roland Werner, der sich in den Grundlagen seiner Übersetzungsarbeit an Eugene Peterson orientiert, dem amerikanischen Theologen, und seiner The Message-Übersetzung. Am Anfang des Kapitels geht es auch gleich um Nachfolge, allerdings nur in den ersten Versen. Und danach schweift Paulus scheinbar ab und kommt dann eben auf das Thema Einheit zu sprechen. Und wenn man dann das ganze Kapitel im Zusammenhang liest, merkt man, die Einheit in der Gemeinde, dass Nachfolge gelingt, das hängt zusammen. Und ich lese darum Epheser 4 ab Vers 1. Paulus schreibt da: Deshalb ermutige ich euch, ich, der ich ein Gefangener bin für Jesus, den Herrn, dass ihr euer Leben so führt, dass es der Berufung entspricht, die Gott euch gegeben hat. Das bedeutet, dass ihr euch ganz von Demut und Milde prägen lasst, gepaart mit Großherzigkeit, und dass ihr euch gegenseitig in echter Liebe annehmt. Und auch, dass ihr euch intensiv dafür einsetzt, dass ihr die Einheit bewahrt, die der Geist Gottes uns gibt, durch das Band des Friedens, das uns alles zusammenhält. Die Älteren unter euch kennen vielleicht noch das Lied, gesegnet sei das Band, auf der Basis dieses Verses hier. Es ist ja so, ein einziger Körper und ein einziger Gottesgeist. Ja, genauso seid ihr berufen zu einer einzigen Hoffnung, die ihren Grund in eurer Berufung hat. Ein einziger Herr, ein einziger Glaube, eine einzige Taufe. Ein einziger Gott und Vater von allem, der über allem, durch alle und in allen ist. Ja, jedem Einzelnen von uns wurde das Geschenk der Gnade Gottes gegeben, so wie sie uns nach dem Maß der Gabe des Messias gilt. Ja, dieser Abschnitt, diese Verse, die spielen bei den Baptisten traditionell eine große Rolle. Hier schon dieses Lied, was ich eben schon angedeutet habe, ist so ein alter baptistischer Smasher. Und dann aber auch der Vers 5. Ein einziger Herr, ein einziger Glaube, eine einzige Taufe. Martin Luther übersetzt knapper: ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und hier seht ihr eine alte baptistische Anstecknadel mit diesem Motiv. Also aus der Idee, diese Anstecknadel sozusagen mit diesem Vers zu versehen, da spricht ein gewisses Selbstbewusstsein. Sie ist ein Statement. Man positioniert sich damit in der konfessionellen Landschaft als eine Bewegung, die Bibel schätzt, als eine starke, selbstbewusste Bundesgemeinschaft. Und ich weiß nicht, ob man das heute auch noch so machen würde, wahrscheinlich nicht. Aber das hilft uns auch, diesen Abschnitt und überhaupt dieses Kapitel nicht nur so als irgendwo so ein baptistisches Bekenntnis aufzufassen, sondern eine Hilfe zu sehen, auch in unserem Glauben. Ich will nacheinander den Akzent auf drei Aspekte der Nachfolge in diesem Text legen. Das erste, wie schon angedeutet, Nachfolge und Einheit. Denn der Kontext, in dem dieser Text geschrieben wird, ist ein ganz anderer als der einer einheitlichen Bundesgemeinschaft. Denn die Christen in Ephesus, die sind sich überhaupt nicht einig. Und die Bruchkanten der Gemeinde in Ephesus, die verlaufen zwischen Juden und Heiden. Und mit der unterschiedlichen Volkszugehörigkeit, also eher griechischsprachige, oder also die sprachen ja alle griechisch, aber so die griechische Kultur und die jüdische Kultur, das war vollkommen unterschiedlich. Und das kann man gar nicht so in die heutige Zeit übertragen. Am ehesten vielleicht noch so, indem wir sagen, so die heidenchristliche Kultur, das war so unsere bürgerliche, volkskirchliche Glaubenskultur, und auf der anderen Seite die judenchristliche kann man so mit einer brüdergemeindlichen Glaubenskultur vergleichen. Und die sozusagen, ja, denn in Korinth, da gab es dann noch die ersten Proto-Pfingstler, also so die ersten Vorläufer der Pfingstler, und aber auch schon die Christen in Ephesus, nur mit diesen beiden Gruppen, die sind überfordert. Und ist ja auch kein Wunder, wir haben heute die ganzen unterschiedlichen Kirchen mit den unterschiedlichen Schwerpunkten Und wenn du es gerade herzlich dicht und warm und eng merkst, dann bist du hier in der Freikirche. Wenn du eher so ein bisschen auf Distanz und Kultur setzt, dann bist du eher in der Volkskirche. Und so, da kann sich jeder das raussuchen, so wie es für ihn am besten ist so, und so wie er es mag. Früher, die waren zusammen in einer Gemeinde und die sind aber überfordert damit. Und darum werden auch in Ephesus, werden die Stimmen laut, es ist doch besser, trennen wir uns doch. Dann kann jeder sein eigenes Ding machen, jeder hat seine Ruhe. Und man hätte auch, sag ich mal, wieder mehr Energie. Aber Paulus, der kann dem nichts abgewinnen. Und zwar nicht, weil er irgendwie, sag ich mal, ein Sadist wäre, der irgendwie zusammenzwingen will, was nicht zusammengehört, sondern er sagt, Christus hat doch gerade die Hindernisse beseitigt. In Kapitel 2, Vers 14 sagt er, er, also Christus ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Einheit ist wichtig, sagt Paulus, aber nicht, weil die Unterschiede unwichtig wären. Also er möchte hier nichts bagatellisieren und sagt, ach naja, das ist alles gar nicht so wichtig oder so. Das wäre eher so ein Zeichen von Gleichgültigkeit, wenn man, sag ich mal, das, was einen halt beschäftigt, abtut, na, das ist doch gar nicht wichtig. Und es geht doch nicht irgendwie so eine Einheit aus taktischen oder Prestigegründen. Das wäre jetzt, sag ich mal, wenn die Ampel das schaffen würde, sich wieder zu vertragen, ne, dann wären das so eine taktischen Gründe. Ne. Die würden sich dann halt nur hinter verschlossenen Türen streiten. Paulus gründet die Einheit der Christen auf etwas ganz anderes, nämlich auf ihr Wesen. Gott selbst hat die Gemeinschaft der Christen in einer Kirche gesetzt, in dem Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist, indem er ihnen seine Gnade anbietet, wie wir am Anfang in dem Wochenspruch gehört haben. Jesus ist für die Sünden der Menschen gestorben, und zwar sowohl für die Schuld der Juden als auch für die Schuld der Griechen, sowohl für die Schuld von Angehörigen der Volkskirchen als auch die Schuld von Brüdergemeindlern. Sowohl für die Schuld von Konservativen als auch für die Schuld von liberalen Christen. Paulus spricht von einem einzigen Körper, einem Leib. Und da können die Arme oder die Augen sich nicht einfach selbstständig machen und ihr eigenes Ding durchziehen. Das geht nicht. Alle sind aufeinander angewiesen und nur so geht es. Alle haben den gleichen Heiligen Geist. Damals sind ja auch die Unterschiede zwischen Juden und Heiden, die sind ja nicht einfach weg, die sind ja nicht einfach aufgehoben. Ebenso wenig wie die Unterschiede zwischen uns nicht mehr vorhanden sind, nur weil wir jetzt, sag ich mal, an Jesus glauben. Das heißt nicht, dass das, was einem trennt, unwichtig ist, aber es hilft ja schon manchmal, wenn die Probleme eine richtige Relation bekommen. Also manchmal ist es ja so, da kann man abends nicht so gut einschlafen und man denkt noch so nach und kommt dann irgendwie, Mensch, morgen musst du das machen und wie machst du das und hin und her und man überlegt. Und dann wird alles irgendwie immer größer und schlimmer. Und dann irgendwann schläft man dann doch ein und dann wacht man am nächsten Tag auf und dann denkt man, Mensch, worüber hast du dir denn gestern den Kopf zerbrochen? So schwer ist es doch gar nicht. Das ist immer so. In der Situation, dann ist es schlimm. Aber es ist gut, wenn man das irgendwie auch in den richtigen Maßstab sehen kann. Und darum geht es hier, dass der Paulus den richtigen Maßstab setzen möchte. Und egal wie groß auch die Unterschiede damals zwischen Juden und Heiden auch sein mögen oder heute zwischen uns, als Nachfolger Christi gehören wir in eine Gemeinde zusammen. Wir sind nicht alleine in der Nachfolge unterwegs. Gott hat uns in eine Gemeinschaft hineingestellt. Gott hat uns in eine Gemeinde zusammengestellt. Und das anzuerkennen und zu leben, das ist der erste Schritt der Nachfolge. Weil es ganz oft so sein wird, dass Christus durch meinen Bruder, durch meine Schwester zu mir sprechen wird. Und seltsamerweise manchmal gerade durch die, die ich so ein bisschen auf dem Kieker habe. Wenn ich mich von meinem Bruder und meiner Schwester separiere, zurückziehe, egal aus welchen Gründen, dann wirft mich das persönlich in der Nachfolge zurück. Nachfolge fängt mit Einheit an. Der zweite Punkt, Nachfolge und Gaben. Gehen wir mal in dem vierten Kapitel weiter. Ich lese weiter ab Vers 11. Er selbst, also Jesus, hat die einen als seine bevollmächtigten Botschafter eingesetzt, andere als Propheten, wieder andere als Verkündiger der guten Nachricht und noch andere als Hirten und Lehrer. Ihre Aufgabe ist es, die Menschen, die zu Gott gehören, fähig zu machen. Ihre Aufgabe für Gott wahrzunehmen, sodass der Körper des Messias aufgebaut wird. So kann es dann auch gelingen, dass wir alle zu einer echten Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen und im Bild gesprochen zu einem erwachsenen Menschen werden. So können wir im vollen Ausmaß reif werden, so wie der Messias in allem vollendet ist. Ja, der zweite Punkt baut auf dem ersten auf und wir bekommen mit, die Einheit ist kein Selbstzweck. Im 1. Korinther 12 ist das Bild von der Gemeinde als ein Körper oder noch Leib noch wesentlich weiter ausgestaltet. So wie jeder Körperteil seine ganz bestimmte Funktion und Aufgabe hat und damit dem ganzen Körper dient, ist es auch in der Gemeinde. Keiner hat alles, keiner kann alles. Es läuft nur dann rund, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt. Ansonsten funktioniert der Körper nicht richtig. Und hier wird vor allem auf die Gaben Gottes im Zusammenhang mit der Leitung der Gemeinde hingewiesen. Also man spricht dann vom fünffältigen Leitungsdienst. Also hier sind die Bezeichnungen nach der Luther-Übersetzung für Vers 11, die sind mehr im Ohr. Und man spricht von Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Also wir haben auch in der Leitung das gleiche Prinzip wie in der Gemeinde als Ganzes. Es gibt große Unterschiede in den geistlichen Leitungsaufgaben. Da kommen apostolische Typen, die die Gemeinde herausfordern, die sagen, ja, wir müssen vorwärts gehen, da ist das Ziel der Gemeinde, das ist unsere Vision, folgt mir nach. Und die gehen zusammen mit den bewahrenden und behütenden Seelsorgern. Die sagen, Mensch, wir müssen alle mitnehmen, das geht nicht, dass hier welche auf der Strecke bleiben. Da arbeiten mitreißende, aber auch zuspitzende Evangelisten, die sagen, entweder so oder so, zusammen mit Lehrern, die es gewohnt sind, immer mit so einem einerseits, andererseits zu argumentieren. Und mittendrin dann auch noch die Propheten, die für die vom Heiligen Geist gewirkten Impulse zuständig sind. Leitung funktioniert in der Gemeinde nur auf Basis der geistlichen Einheit. Und Menschen, die nicht in der Lage sind, die Gemeinde als Ganzes mit ihren Bedürfnissen und Chancen zu sehen, sind in der Leitung der Gemeinde fehl am Platze. Nur wenn die Leitung der Gemeinde als Ganzes deren Einheit im Blick hat, kann Gemeinde zu einem Raum werden, in dem Menschen in der Nachfolge reifen und ihre eigenen Gaben entdecken können, den eigenen Platz im Leib Christi. Und darum geht es, dass Gemeinde zu einem Raum wird, an dem Menschen geistlich reifen können. Und das ist dann das Reich Gottes, wenn Gemeinde so ein Raum ist. Ich habe den Eindruck, dass wir damit als Gemeinde Schwierigkeiten haben. Wenn ich zurück in die Gemeindegeschichte sehe, dann sehe ich sehr viele Menschen, die einmal in der Gemeindeleitung waren, die aber heute nicht mehr hier sind in der Gemeinde. Und die Last, die ihnen aufgebürdet worden war, war anscheinend zu groß. Und woran das lag, weiß ich nicht, ob es entweder an der fehlenden Bereitschaft lag, der Einheit der Gemeinde zu dienen, oder ob die Gemeinde von Leitenden zu viel erwartet oder beziehungsweise sie in die Leitung hineinwählt, obwohl sie geistig noch nicht dazu in der Lage sind. Und das hat dann natürlich Auswirkungen. Ich habe mal mit einem älteren Gemeindemitglied gesprochen, also bei dem sehe ich eigentlich eine ganz klare Leitungsgabe und habe gefragt, ja, warum bist du denn nie in die Leitung reingegangen? Und die Person meinte dann, naja, ich kriege das ja mit, dass die Leute dann hinterher nicht mehr da sind und das möchte ich nicht. Wir haben im Herbst 2020 nach dem NGE-Modell so eine Umfrage gemacht und der Wert der bevollmächtigenden Leitung war mit Abstand der schlechteste Wert. Aber eine bevollmächtigende Leitung ist notwendig, wenn Gemeinde wirklich zu einem Raum werden soll, in dem Nachfolge für die Gemeinde als Ganzes und für den Einzelnen gelingt. Und darum bitte ich euch, wir haben ja demnächst Gemeindeleitungswahlen, die wirklich auch im Gebet intensiv zu begleiten. Die Beobachtung des älteren Gemeindemitglieds, das ist ja eine alte Beobachtung, aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Gemeinde hier schon vollständig auf dem richtigen Dampfer ist. Gott muss Berufungen aussprechen und Menschen müssen dazu Ja sagen. Gott weist durch die Gaben, die er gibt, dem Platz zu. Wir kommen zu dem nächsten Punkt, Nachfolge und Wachstum. Und ich lese weiter Kapitel 4 ab Vers 14. Da heißt es, denn wir sollen nicht mehr unmündige Kleinkinder sein, die hin und her geweht werden von jedem einzelnen Windstoß, den eine neuartige Lehre hervorbringt, die doch letztlich nur auf bewusster Täuschung durch bestimmte Menschen fußt, die in ihrer Verschlagenheit geschickt ihren Irrtum verbreiten. Lasst uns in Liebe die Wahrheit an die vorderste Stelle setzen und uns in allen Lebensbereichen weiterentwickeln, hin zu ihm, der das wahre Haupt ist, dem Messias. Von ihm her entsteht der ganze Körper und wird zusammengefügt und durch jedes einzelne Gelenk miteinander verbunden, das ihn dabei unterstützt und das in dem Maß, wie jeder Einzelne die Kraftwirkung Gottes erfährt. Auf diese Weise bewirkt er das Wachstum seines Körpers und der baut sich selbst auf, wobei die Liebe alles zusammenhält. Die ganze Zeit wurde nicht so richtig deutlich, warum die Einheit der Gemeinde so wichtig ist, wenn es um Nachfolge geht. Man hätte denken können, ja, Gott könnte sich auch ein separates Modell aussuchen. Die da und die da, alle dienen ihm irgendwie in der Unterschiedlichkeit. Aber er hat sich halt für dieses Modell der Einheit entschieden. Aber jetzt in diesem Abschnitt wird das aufgelöst. In Vers 15, lasst uns in Liebe die Wahrheit an die vorderste Stelle setzen und uns in allen Lebensbereichen weiterentwickeln, hin zu ihm, der das wahre Haupt ist, dem Messias. Also Luther übersetzt, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Also Einheit ist wichtig und das Ziel ist auch die Einheit in Christus. Und darum ist es wichtig, dass wir trotz aller Unterschiede zu der Gemeinschaft in Christus bekennen, weil es um das Ziel der Nachfolge geht. Und dieser Abschnitt unterstreicht das, was schon im letzten Abschnitt angedeutet ist, in Vers 13, da heißt es, und so kann es dann auch gelingen, dass wir alle zu einer echten Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen und im Bild gesprochen zu einem erwachsenen Menschen werden. So können wir im vollen Ausmaß reif werden, so wie der Messias in allem vollendet ist. Ja, das hört sich vielleicht wie eine Binsenweisheit an, aber in der Praxis bin ich mir nicht so sicher, ob uns das auch tatsächlich klar ist, dass Nachfolge bedeutet, in Bewegung zu sein. Nachfolge bedeutet, sich zu einem geistlich erwachsenen Menschen zu entwickeln. Nachfolge bedeutet, Jesus ähnlicher zu werden. Und nur weil in diesem Text Nachfolge aus der Sicht der Gemeinde geschildert wird, heißt das nicht, dass du keine Verantwortung hast. Nur weil es mit der Einheit schon immer nicht so weit her ist bei uns, heißt das nicht, dass du nicht in der Pflicht bist, unterwegs zu sein auf dem Weg der Nachfolge. In den 50er Jahren verliefen die Konflikte hier in Hildesheim zwischen den einheimischen Hildesheimern und den Flüchtlingen aus Ostpreußen. Da ging es dann darum, welche Lieder werden im Chor gesungen, wer hat was zu sagen und so weiter. Später gab es dann den Konflikt zwischen Jung und Alt. Also wenn die damals Jungen vehement in den 70er Jahren den Umbau des gerade erst 10 Jahre alten Gemeindehauses einforderten. Dabei mag damals die eine oder andere Verbesserung vorgenommen worden sein, aber man muss sich das mal vorstellen. Das war damals eine Gemeinde von fast 300 Leuten, und die haben die Küche praktisch halbiert. Also überlegt mal, also in der kleinen Küche, so wie sie jetzt fest ist, ist abzuwaschen für ein Gemeindefest mit 200 Leuten oder so. Die müssen sich doch immer schon auf den Füßen rumgetreten sein. Also eigentlich Unsinn. Aber trotzdem irgendwie, man hat gemerkt, die Jungen brauchen da irgendwie diesen Kaminraum und die Älteren, die haben damals nachgegeben. Da merkt man, das war nicht wirklich so rund. Umgekehrt war es dann so, in den 90er Jahren wurde der Lobpreisband am Sonntagmorgen die Gesangsmikrofone weggenommen. Heute haben wir, denke ich, diesen Konflikt zwischen Jung und Alt überwunden. Ich sehe auf allen Seiten den Wunsch, als generationenübergreifende Gemeinde zusammenzuleben. Aber ich glaube, heute geht es um die Frömmigkeitsstile und die Frage, wie die Bibel richtig auszulegen ist und wie sie auf gar keinen Fall ausgelegt werden darf. Aber trotzdem war die Gemeinde zu allen Zeiten für viele Menschen immer wieder auch geistliche Heimat, trotz ihrer Unvollkommenheit und ein Raum, in dem der einzelne Nachfolger leben konnte. Ich habe im vergangenen Monat mit dem ehemaligen Mitglied der Gemeinde gesprochen, das hier in der Gemeinde groß wurde, hier getauft wurde, jetzt woanders wohnt, aber immer noch mit einer sehr beeindruckenden Hochachtung hier von der Gemeinde spricht. Wir werden es als Gemeinde nie so perfekt hinbekommen, wie Paulus sich das in dem Text vorstellt. Aber das befreit uns nicht von der Aufgabe, auf dem Weg der Nachfolge unterwegs zu sein. Nicht damit wir erlöst sind, sondern weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, weil er uns die Schuld vergeben hat. Das war ja der Eingangsvers. Durch Gnade seid ihr selig geworden. Also Vers 16, von Christus her, und wenn wir den Vers 15 nochmal mit hineinnehmen, zu Christus hin entsteht der gesamte Körper und wird zusammengefügt und durch jedes einzelne Gelenk miteinander verbunden, das ihn dabei unterstützt und in dem Maß, wie jeder Einzelne die Kraftwirkung Gottes erfährt. Auf diese Weise bewirkt er das Wachstum seines Körpers und baut sich selbst auf, wobei die Liebe alles zusammenhält. Gott beruft den 75-jährigen Abraham, und das ist keine absolute Grenze. Also wenn du 76 Jahre bist, kannst du nicht sagen, dass du dich zurücklehnen kannst. Noah ist sogar über 500 Jahre ab, weit über 500 Jahre. Aber auf der anderen Seite, es wird auch der jugendliche Jeremia berufen. Sage nicht, ich bin zu jung, sagt Gott, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. An welchen Punkten in deinem Leben bist du gerade unterwegs? Wo arbeitet Gott gerade in dir? Wo erlebst du Veränderung? Der Heilige Geist ist ein Geist der Veränderung. Wie gesagt, Veränderung nicht, damit ich erlöst werde, sondern weil ich erlöst bin. Paulus sagt in Vers 13, so kann es dann auch gelingen, dass wir alle zu einer echten Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen und im Bild gesprochen zu einem erwachsenen Menschen werden. Die Erkenntnis des Sohnes Gottes ist dabei etwas, was uns antreibt, so zu sein wie Jesus, Worte des ewigen Lebens weitergeben zu können. Das, was ich in meinem eigenen Leben erfahren habe, dass ich in anderen Menschen Christus wahrgenommen habe, durch sie inspiriert worden bin, auch in meinem Leben Menschen ermögliche, indem Christus in mir Gestalt gewinnt und andere davon inspiriert werden. Wer dann wissen will, wie das konkret aussieht, dem seien dann die folgenden Verse ans Herz gelegt. Ich bin jetzt heute nur bis Vers 16 komme ich. In Vers 17 heißt es nun so, sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und dann wird Paulus ganz konkret. Über diesen Text werde ich dann nach der Sommerpause predigen. Heute reicht es nur für diesen kleinen Cliffhanger. Und damit bin ich für heute auch zu Ende. Nachfolge fängt mit Einheit an. Nachfolge und bevollmächtigende Leitung gehören zusammen. Und Nachfolge wirkt sich immer im persönlichen Leben aus. Amen.